ist Ihr täglicher Begleiter und Ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist Ihre Schmerzenssache.
Hallo, willkommen zur Schmerzenssache. Und wir sind wieder da und sogar Jürgen ist wieder da.
Ja, du, Jürgen. Das Wir stimmt diesmal ausnahmsweise. Hi.
Schön, die Leute haben sich schon Sorgen um dich gemacht.
Echt? Ja, das ist ja eigentlich immer angebracht.
Das stimmt allerdings. Du warst ja auch wieder in der Klinik und so.
Ja, ja.
Ja, aber da gibt es nochmal eine extra Folge. Heute haben wir nämlich eine Gästin.
Ja.
Hallo Anne-Kathrin.
Hi.
Hi, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Ach, sehr gerne. Ich freue mich total, mit euch zu sein. Danke.
Ja, und auch schön, dass du uns angeschrieben hast. Wir freuen uns wirklich immer über Leute, die mit uns in irgendeiner Art und Weise kooperieren wollen.
Ja, und vor allem schlägst du ja eine ganz interessante Brücke zu dem Thema, weil Schmerzen sind jetzt ja gar nicht unbedingt dein Tagesgeschäft. Ich habe vorhin mir extra nochmal deine Webseite genau angeguckt, um zu sehen, wie wir dich am besten beschreiben und positionieren. Und da ist ja schon gleich auf der Startseite ist ein Froschkönig, der ein großes Herz überreicht. Und daneben steht Praxis für glückliches, lebendiges und erfolgreiches Miteinander. Jetzt war so die erste spontane Frage, die ich dazu habe, ist, glaubst du wirklich an so dieses Märchenbild von einer glücklichen Paarbeziehung, bis dass der Tod sie scheidet?
Also ich glaube nicht an Märchen als solches, aber was sie glücklich heißt für mich nicht, dass immer alles bestens ist, sondern auch Beziehungen sind für mich nichts Statisches. Es ist nicht ein, ne, wir gehen einmal heiraten und dann leben wir glücklich, bis dass der Tod uns scheidet, sondern in den Filmen, in den Märchen ist die Arbeit bis zur Hochzeit und dann ist keine Arbeit mehr drin. Und die Realität ist aber, ab der Hochzeit fängt die Arbeit erst an. Ja, also vorher nicht. Also vorher ist vielleicht auch Arbeit da, ne? Aber erst wenn es ernst wird, wenn wir wirklich uns committen und ins verbindliche Engagement gehen, da fängt die Arbeit an. Und
ich da ganz kurz unterbrechen, also für mich, ne, klingt das furchtbar. Erstens Arbeit und zweitens, wenn es ernst wird. Ich frage mich dann, warum soll ich denn überhaupt eine Beziehung eingehen, wenn das so ernst ist und so viel Arbeit macht, verstehe ich nicht.
Ja,
das aber da können wir auch später auch noch eingehen. Ja.
Früher habe ich mich das auch gefragt. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass, ich meine, ja, alles ist Engagement. Das heißt, ne, wenn ich will, dass meine Pflanzen grün sind, muss ich sie wässern und ich muss sie düngen, sonst vertrocknen sie irgendwann auch der härteste Kaktus. Die
vertrocknen immer alle.
Da liegt vielleicht auch das Problem, dass du mit Beziehungen.
Aber ja. Ich möchte auch nochmal betonen, und das sagt ja auch Anne-Kathrin, Beziehungen sind nicht nur Beziehungen zum Liebespartner, ja. Beziehungen sind auch Beziehungen zu Freunden, Eltern, LiebhaberInnen etc. pp. Ja. Und da habe ich ganz, ganz viele. Ich habe wirklich viele tolle Beziehungen in meinem Leben.
Darauf wollte ich schon so ein bisschen hinaus. Eine. Aber der Froschkönig hat mich jetzt schon so ein bisschen in die Irre geführt.
Ja, habe ich
schon
mit gesagt, dem okay. Herz.
Es ist schon so, man findet den Traumprinzen, die Traumprinzessin und dann lebt man glücklich bis ans Ende seiner Tage. So, das.
Nee, der Frosch steht für mich als Symbol für Transformation und Verwandlung. Ja, also dass ich Sachen immer wieder transformiere, sodass aus dem Frosch zum Schluss der König wird oder aus der Froschin die Königin. Also dass wir immer wieder gucken, wie kann ich es denn jetzt glücklich gestalten? Und natürlich läuft nicht immer alles rosig. Aber ich meine, es scheint auch nicht immer die Sonne. Und wir wollen ja auch nicht immer alle die Sonne, ne? Aber wie komme ich dann wieder dorthin, sodass es unterm Strich, einfach, dass ich es unterm Strich gut leben kann.
Du bist ja, und jetzt darfst du mich gerne korrigieren, wenn ich es falsch beschreibe, wenn man das mal so ganz in eine ganz große Schublade packen müsste, bist du Therapeutin für Beziehungen, ne? Und du kennst ja uns beide jetzt auch schon so ein bisschen. Jetzt würde ich dich mal fragen, weil ich meine, sucht jetzt ein Beziehungstherapeut in dem Schmerz-Podcast? Was haben unsere Schmerzen vielleicht mit unseren Beziehungen zu tun und vielleicht auch mit unserer Beziehung zueinander, also zwischen Lisa und mir? Wir haben ja auch eine Beziehung.
Ja, genau. Und in die Beziehungskategorie fällt auch die Beziehung mit sich selbst.
Oh, das ist also eine meiner späteren Fragen. Da hast du jetzt hier schon direkt vorgegriffen.
Ja, kann man ja noch drauf eingehen. Ist ja kein Ding.
Das ist auch die schwierigste Beziehung von allen.
Ja, vielleicht. Also der Grund, weshalb ich euch angeschrieben habe und weshalb mich euer Thema angesprochen habe, ist, und es stimmt, wenn du nur auf meine Website gehst, findest du nicht direkten Bezug zu Schmerzen. Weil die Arbeit, die ich im Bezug mit Schmerzpatienten mache, ist eher in der Klinik und das mache ich als Musiktherapeutin, weil das meine ursprüngliche Ausbildung auch ist. Und in meiner Praxis ist mehr das Thema Beziehungen und auch das Thema Emotion. Und das war so, wo ich gemerkt habe, okay, da kann ich was dazu beisteuern mit dem Zusammenhang zwischen Schmerzen und Emotionen. So, also deshalb nicht wundern, wer da auf die Website geht und sagt, hä, wo finde ich denn das? Und genau, ich arbeite einerseits therapeutisch, ich arbeite aber auch sehr viel einfach als mit Beratung, also mehr Coaching, und unterstütze die Menschen mit den Themen, ja, die sie ansprechen. Das kann Schmerzen sein, in der Praxis ist auch vieles anderes, aber durch die klinische Tätigkeit bin ich einfach auch damit zugange und...
Aber was würde denn jetzt konkret passieren, wenn jetzt jemand wie ich oder jemand wie Lisa zu dir käme und sagt, ich habe Schmerzen, ich habe schon alles ausprobiert, ich von Zahnarzt über Optiker bis Orthopäde war wirklich jede Disziplin schon dabei, vielleicht muss ich noch woanders gucken. So, wie würdest du ganz konkret mit uns arbeiten?
Genau. Also ich würde auf jeden Fall auf die psychosomatische Schiene gehen. Das heißt, ich würde gucken, inwiefern ist das, was die Schmerzen verursacht oder erhält, inwiefern gibt's da einen Zusammenhang auch zur Psyche. Und ich würde aber auch gucken, was die Schmerzen sind ja belastend. Das heißt, es macht auch was mit mir psychisch. Es, plump gesagt, es verdirbt mir auch einfach die Laune. Das heißt, ich würde auf der psychischen Ebene ansetzen und einfach auch vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene.
Ja. Und wie ganz konkret, was wären so die ersten Fragen in der Richtung?
Oh, die erste Frage für mich ist, immer, was brauchst du heute und was wäre für heute ein gutes Ziel und mit welchem Gefühl willst du heute aus unserem Gespräch rausgehen?
Das ist so ein bisschen der Psychologentrick, ne? Die Frage umdrehen immer und den Patienten, den Patienten die Antwort liefern lassen. Wahrscheinlich ist das auch genau der Weg dazu, ne? Ich meine, also Lisa,
du, weißt du, was nützt mich denn, wenn ich was vorgebe, was dir gar nicht nützt?
Ja,
also ich will doch erstmal wissen, was brauchst du, was in welche Richtung willst du gehen? Ich mache nicht die Arbeit für die Leute. Andersrum. Ich will nicht. Also die Leute sollen nicht meine Arbeit machen. Ne, das meine ich nicht. Aber ich brauche einen Auftrag. Ja? Das heißt, ich brauche eine Ausrichtung. Ich brauche ein Thema. Ja, ich würde sagen, worum soll es gehen? Und auch, was ist deine Ausrichtung? Mit welchem Gefühl willst du rausgehen? Und wie wir dann dorthin kommen? Ne, und was es dafür braucht, um in die Richtung zu gehen? Das ist dann auch mein Job. Aber ich brauche ja einen Auftrag. Sonst bringt es ja nichts.
Ja, also bei mir ist tatsächlich ja auch Orientierungslosigkeit so ein bisschen das Problem, ne? Also mal habe ich einen Plan und eine konkrete Vorstellung davon, wie es jetzt weitergehen soll oder was ich mir wovon verspreche. Aber wenn ich mir jetzt ganz konkret vorstelle, ich gehe jetzt zu einer Musik- oder Beziehungstherapeuten oder auch Therapeuten im ganz allgemeinen Sinn, dann glaube ich aus einer gewissen Verzweiflung heraus, weil ich eben genau das Ziel nicht mehr vor mir sehe. Jetzt weiß ich nicht, Lisa, wie wäre das bei dir? Könntest du da reingehen und sagen, ich kann diese Fragen aus der Hüfte sofort beantworten?
Ich habe die Frage auch schon wieder vergessen. Ich glaube nicht. Nein, die Fragen waren, was brauchst du heute?
Mhm. Und mit welchem
Gefühl? Ja, das kann sich natürlich schon auch immer wieder ändern, ne? Was man braucht. Mit welchem Gefühl will ich rausgehen? Ja, natürlich mit einem leichten Gefühl, mit einem optimistischen, hoffnungsvollen Gefühl, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Also ich würde das jetzt auch nicht lang und breit beenden. Mhm. Ich würde da lang und breit drüber reden. Ich denke halt, dass das eine Art Self-Fulfilling, also sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, vielleicht auch, wenn man vorher schon festlegt, wie man da rausgehen will, dann geht man vielleicht eher so raus, als wenn man es nicht festgelegt hätte. Insofern finde ich das schon eine ganz gute Sache.
Ich denke, du hast ja, keiner sucht sich einen Therapeuten, wenn er sich nicht auch irgendwas dabei verspricht. Das heißt, da ist ja auch schon eine Absicht da. Und manchmal kann einfach auch der Weg sein, überhaupt rauszufinden, wo will ich denn hin? Also dann geht es auch darum, erstmal wieder ein bisschen mehr Klarheit für sich zu schaffen. Und dann wäre das erstmal der erste Schritt.
Also ich finde, dass Beziehungen und Schmerzen also dass es sehr, sehr logisch ist, dass da ein Zusammenhang bestehen kann, zumindest bei mir. Und ich meine jetzt wirklich nicht die Paarbeziehung, sondern ich stelle immer wieder fest, dass es mir halt schon irgendwie wichtig ist, was andere Leute über mich denken. Und wenn mir irgendjemand sauer ist oder ich mich mit jemandem verstritten habe oder so, dann belastet mich das wahnsinnig. Ich möchte immer am liebsten mit allen gut Freund sein und bin voll harmoniesüchtig. Aber es geht natürlich auch nicht immer und ist auch nicht gut so, ne? Und dann ja, verspanne ich mich und dadurch bekomme ich sicherlich auch mehr Schmerzen. Also bin ich überzeugt von. Und teilweise tun mir Beziehungen aber auch wiederum gut. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Abend lang mit einem lieben Menschen zusammen war und wir uns viel Wärme gegeben haben und tolle Gespräche hatten, eine Bindung entstanden ist, dann kann ich auch mit weniger Schmerzen aus so einem Treffen rausgehen. Also ich kann das wirklich ganz, ganz klar an so Beziehungen festmachen bei mir, die Schmerzskala auch. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das typisch auch Frau vielleicht, weil Frauen eventuell, also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Frauen sich mehr Gedanken machen um andere Menschen und auch meistens ein größeres soziales Netzwerk pflegen. Kann aber jetzt auch ein Vorurteil sein, Jürgen.
Das wären jetzt zwei unterschiedliche Sachen tatsächlich für mich. Nein, zum ersten und vielleicht zum zweiten Teil. Mhm. Ich habe mir auch in meinem Leben, glaube ich, schon sau viele Gedanken über Beziehungen gemacht. Ich glaube, ich bin aber auch schon einen Schritt weiter gegangen in den letzten Jahren und habe gesagt, okay, alles, was jetzt für mich eine anstrengende oder eine ungesunde, vielleicht auch ungesund ist vielleicht das richtige Wort, Beziehung ist.
Toxisch.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Solche kenne ich jetzt eigentlich nicht direkt. Aber
ich schon.
Vielleicht aus dem Arbeitsleben mal über eine kurze Phase hinweg oder
definitiv.
So. Aber das, genau wenn ich sowas erkannt habe, habe ich das eigentlich immer relativ zeitnah auch geändert. So, ne? Gerade beruflich, ich habe meinen Job in den letzten 10 Jahren, ich weiß gar nicht, 4-mal gewechselt oder wie auch immer. Also ich habe dann schon, wenn ich erkannt habe, das ist was mir nicht gut tut, kann ich schon auch klare Schlüsse für mich ziehen und dann mein Verhalten und mein Leben ändern. Und ich würde jetzt eigentlich schon auch sagen, gerade im engsten Kreis sehe ich bei mir eigentlich überhaupt keine ungesunden Beziehungen.
Ich inzwischen auch nicht mehr.
Vielleicht auch ein bisschen blauäugig, ja, vielleicht gibt es die immer, aber eigentlich wüsste ich jetzt in der Hinsicht gar nicht, was ich da irgendwie, welche Baustelle ich da irgendwie aufmachen sollte.
Ja, ich glaube, da ist so das Thema wirklich diese Selbstfürsorge, auch rauszufinden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was brauche ich nicht und entsprechend dann auch, ne, wie kann ich das umsetzen, ne, wie kann ich für mich sorgen, so dass es ja für mich aber auch sozial irgendwie einigermaßen verträglich ist, also wie kann das dann ausschauen, ne? Und ich denke, das weiß auch an jeder für sich selbst am besten, ne, dass man selbst auch das Gefühl dafür hat, was, ja, wie kann das für mich gehen.
Aber das musste ich erst lernen, weil ich bin in einer Leistungsgesellschaft groß geworden, wie wir alle wahrscheinlich, wo es nicht darum ging, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, sondern Leistung zu bringen. Ja, und in diesem Mindset war ich gefangen von der ersten Klasse bis vor 2 Jahren, als ich meinen Job gekündigt habe. Ja, es ging immer nur Leistung, 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 alles für den Chef irgendwie und die Firma. Aber nicht auf die eigenen Bedürfnisse eingehen. Also im Gegenteil, die eigenen Bedürfnisse stehen ja der Leistung meist entgegen, weil man vielleicht lieber, weiß ich nicht, schlafen will, als jetzt den Artikel fertig zu schreiben oder so.
Finde ich jetzt auch ein bisschen pauschal so, ne? Also ich,
ja,
für
klar,
mich ist,
ich meine, ein Bedürfnis kann auch sein, arbeiten zu
tun. Ja, nee, auch Leistung kann tatsächlich ein Bedürfnis sein.
Ja,
also
definitiv.
Ich habe, wenn ich eine Woche Urlaub habe, dann habe ich das Bedürfnis, was zu leisten tatsächlich, ja? Und auch mich zu fordern und mich weiterzuentwickeln und mich an eine Grenze zu bringen und darüber hinaus vielleicht sogar. Und das ist schon auch ein Bedürfnis, würde ich sagen.
Ja, aber dann denke ich, dass du eben im richtigen Job bist und ich war es nicht. Verstehst du?
Ja.
Also ich hatte diese Leistung, die ich in meinem Job bringen musste. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich kann das eigentlich gar nicht. So, dieses Hochstapler.
Ja, das habe ich aber auch.
Fällt allen also, auf, dass ich das alles überhaupt nicht kann.
Das Hochstapler-Syndrom, das habe ich mir auch mal lang und breit den Frust von der Seele geschrieben darüber. Das ist auch so ein bisschen, das gehört zu Perfektionisten einfach ein bisschen dazu. Ja, also entweder du kannst nichts und bist aber der totale Ego-Bolzen und trittst breitbrüstig in die Welt hinaus und sagst, hey, ich kann alles. ja. Das ist dann auch dieser Dunning-Kruger-Effekt, ja, wenn du eigentlich nichts über ein Thema weißt, aber dich maßlos überschätzt und je mehr du darüber lernst, desto mehr weißt du, dass du eigentlich noch viel weniger weißt. Ja. Nee, dann doch lieber ein bisschen Perfektionist sein und immer das Gefühl haben, man tut nur so. Aber das ist tatsächlich auch der Grund, und es ist ja vorhin jetzt schon gefallen, warum ich nach jetzt so ein bisschen Überlegung eher zu dem Schluss gekommen, dass wenn ich ein Beziehungsproblem habe, dann am ehesten mit mir selbst.
Ja, das ist, glaube ich, meistens so.
Kann sein. Weißt du, und mir geht es auch einfach nicht um Schuld. Also nur weil Schmerzen da sind und gleichzeitig Beziehungen da sind, heißt es nicht, dass unbedingt wirklich was falsch sein muss oder dass irgendwer schuld ist. Ne? Sondern einfach zu neugierig zu sein und zu schauen, ja, wo gibt es vielleicht was ich noch nicht entdeckt habe und vielleicht zu feststellen, okay, außen habe ich mir jetzt gut eingerichtet, ne, sodass es für mich wirklich stimmig ist, unterm Strich zumindest. Ich meine, es gibt bessere und es gibt schlechtere Tage. Ne? Und dann vielleicht feststellen, ja, vielleicht kann ich die Beziehung mit mir selbst noch verbessern? Kann ich ein bisschen freundlicher zu mir sein? Ich meine, also ich mit dem Perfektionismus, das kenne ich auch total. Ich war früher so extremst perfektionistisch und leistungsorientiert. Ich bin auch mit Leistung sehr stark groß geworden, ne? Und Gott, ich, also als Kind, ich habe das gemacht, was ich dachte, was andere von mir wollten, ne? Womit ich Anerkennung krieg und all das. Und ich wusste auch jahrelang gar nicht, wer bin ich denn überhaupt? Also was will ich? Ich hatte auf diese Frage keine Antwort. Was will ich denn ohne jetzt, wenn ich die äußeren Filter weglasse? Und wirklich über die Jahre und mit einfach viel innerer Arbeit habe ich so angefangen, wieder ein bisschen mich aufzuweichen. Also, dass ich ein bisschen sanfter werden kann, auch gutmütiger, auch mit mir selbst. Und ich betrachte mich auch immer noch so als rehabilitierende Perfektionistin. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich... Also ich gebe immer noch mein Bestes und ich will immer noch, weißt du, gutes Zeugs auch produzieren und all das. Und gleichzeitig bin ich einfach ein bisschen entspannter geworden, wo ich merke, wenn es mal nicht so gut läuft, wo ich mir früher echt die Peitsche gegeben habe innerlich, ne, und mich als komplette Versagerin oder auch doof gefühlt habe, da bin ich heute einfach ein bisschen entspannter. Und das wiederum schafft dann mehr Raum, um ja mehr glücklich zu sein, sich wohler zu fühlen.
Ja, willkommen bei den anonymen Perfektionisten.
Ja, so
heißt aber ja unsere Folge. So wird unsere Folge heißen.
Aber, also das finde ich spannend, weil das ist tatsächlich das, wo ich noch am ehesten, oder was heißt, wo ich am ehesten, da muss ich auch ehrlich zu mir selbst sein, das ist was, womit ich zu knabbern habe. Ich setze mich am ehesten selber unter Druck, das ist mir, mit Druck von außen komme ich klar, aber das ist meistens der Druck von innen, der mich auch in so ein Stresslevel bringt, das vielleicht dann nicht mehr ganz gesund ist oder wo ich auch sage, oft drängelt mich gar keiner, irgendwas zu tun oder was perfekt zu tun, aber ich mache es trotzdem und mache mir wahnsinnig den Kopf deswegen. So, wie kann man denn da entspannter werden? Also ich, mit Drogen habe ich es versucht.
Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber wäre vielleicht noch eine Option. Also ich glaube, es ist ein Prozess. Also von mir kann ich nur sagen, ich habe wirklich, es ging über Jahre, dass ich einfach ein bisschen aufgetaut bin. Weil es ist so ein, weißt du, wenn du dir vorstellst, so Kampfhund, der hat sich festgebissen und den kriegst du nicht einfach so losgelöst, sondern da, ich begegne quasi peu à peu dieser Härte mit ein bisschen mehr Sanftheit. Und wenn ich jetzt ganz kurzfristig denke, also so, ich mag es ja auch zwischendurch mal praktisch, ne? Also einerseits betrachte ich als eine längere Reise. Ja, einfach als eine Ausrichtung, wie wir laufen gelernt haben, keine Ahnung wie, aber dort will ich hin. Ja, und unterwegs finde ich so meinen Weg oder erfinde ihn. Und so aber im Alltag, so ganz praktisch, finde ich es immer wieder hilfreich, einfach kurz zu atmen. Weil wenn wir uns so stark unter Stress setzen, die Atmung wird es uns widerspiegeln. Ich brauche nur an was zu denken, was mich irgendwie ein bisschen ungut beschäftigt. Die Atmung wird hochrutschen. Wir gehen Richtung Brustatmung. Ich kann tiefenentspannt sein, wie ich will. Wenn ich erschrecke, ist die Atmung oben. Ja, das ist normal. Daran wird sich auch nichts ändern. Wir können aber diese Körperwahrnehmung und diese Bewusstheit über die Atmung einfach nutzen, um festzustellen, wo stehe ich denn gerade? Oder wo steht denn mein Körper? Wo steht denn mein Nervensystem? Ne, manchmal haben wir ja eine ganz andere Meinung als unser Körper. Ne, ich denke, ich bin total entspannt und dann fühle ich den Körper rein und denke, oh mein Gott, die Schultern hast du schon den ganzen Tag hochgezogen. Ja, also, und da finde ich die Atmung total hilfreich, einfach zu bemerken, wo ist denn die gerade? Atme ich mehr in Brustbereich? Atme ich mehr so in diese Mitte, so Herzebene? Atme ich mehr bis in den Bauch? Und wenn ich merke, dass die Atmung ein bisschen oben ist, dann ist sie halt oben, was soll's? Ja, und wie wäre es dann zu sagen, okay, und jetzt nehme ich mir 30 Sekunden. Und, okay, ich schnaufe mal nochmal bewusst durch. Ja, und das sind nur Kleinigkeiten. Also ich rede nicht von Zeit. Ich hatte ein einziges Mal eine Patientin, die gesagt hat, also ich habe keine Zeit für Atemtechniken. Na, ich dachte, okay, dir kann ich es aber echt nicht mehr helfen, denn wir atmen sowieso. Ja, wir atmen die ganze Zeit. Es ist nichts, wofür wir wirklich Zeit bräuchten und irgendwie Urlaub anfragen müssten oder so, sondern einfach die Bewusstheit, Mensch, was macht mein Atem im Moment? Und dann sich wirklich 10 Sekunden, 20 Sekunden Zeit zu nehmen, sein Mensch, okay, und jetzt schnaube ich nochmal durch. Und es ist eine Anweisung quasi an unser Nervensystem, nochmal ein bisschen lockerer zu lassen. So einmal atmen, ne, ist besser als nichts, also einmal ein bisschen tiefer zu atmen, aber natürlich braucht es Wiederholungen. Und deshalb in meiner klinischen Tätigkeit, ich bin den ganzen Tag am Sagen, hey, geht's noch zu atmen? Was macht die Atmung? Wo ist denn Ihre Atmung im Moment? Atmen Sie noch? Und ich kriege so viel Rückmeldung, wo die sagen, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder die Luft angehalten. Ja, genau. Wenn wir anfangen, drauf zu achten, dann merken wir das, wie oft wir tatsächlich eine Spannung im Körper haben, ohne dass wir es bemerken. Und die Atmung spiegelt es wieder. Und umgekehrt ist es eine Möglichkeit, wo ich ratzfatz mich wirklich anfangen kann, wieder zu korrigieren. Also, was heißt zu korrigieren? Umzulenken. Ne, in die Schiene zu bringen, in die ich vielleicht eigentlich rein will. Und mit der Zeit, mit der Übung, dann fange ich an, diese Richtung zu gehen. Das wäre so eine Sache.
Also da, ich als Yogi muss da auch gleich wieder meinen Senf dazu geben, weil das ist genau der Grund, warum Yoga auch so wahnsinnig gut tut und Stress entgegenwirkt, weil wir ganz viel atmen. Ja. Mhm. Und wenn ich Yoga unterrichte, dann sage ich immer wieder, lass den Kiefer locker, entspann den Punkt zwischen den Augenbrauen, entspann die Schultern und atme tief und gleichmäßig ein und aus. Und wir üben auch die Bauchatmung. Ja. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, dass das hilft. Mir geht es nach dem Yoga und allen anderen auch immer richtig, richtig gut. Mhm. Ja.
Es verändert ja auch wirklich was in unserem Körper, es verändert was in unserem Gehirn. Und es schafft mehr Raum. Wenn ich total unter Strom stehe, wenn ich total angespannt bin, ist es auch schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Und wenn ich dann aus Verzweiflung heraus irgendeine Entscheidung treffen will, ist es total schwierig. Und dann ist die Entscheidung vielleicht immer noch aus der Verzweiflung heraus getroffen. Wenn ich aber sage, okay, ich müsste eine Entscheidung treffen, ich fühle mich unter Druck, ich habe keine Ahnung und ich verschwende in Anführungszeichen jetzt erstmal eine Minute, zwei und ich schnaufe mal durch. Ich entspanne meinen Körper, das Hirn kann wieder sich öffnen, ich kann wieder ein bisschen klarer denken und dadurch kann ich wieder auch bessere Entscheidungen treffen und besser auch merken, ja, wo geht's denn jetzt für mich hin?
Die besten Gedanken und Entscheidungshilfen, habe ich heute erst gelesen auf Instagram, kommen einem in einer Pause. Und nicht, wenn man nur am Rumhasseln ist.
Am Rumhasseln. Das klingt zu einfach.
Ihr Leute, glaubt mir kein Wort, aber testet's.
Atmet.
Erst wenn wir es testen, merken wir, dass dieser funktioniert. Erst wenn wir es anwenden, merken wir, wann funktioniert's für mich, wie funktioniert's für mich, bis zu welchem Punkt funktioniert's für mich. Ne, Atmen ist tatsächlich nur eine Kleinigkeit und die löst nicht alle Probleme. Aber sie ist ein kleines Werkzeug, von dem ich in jedem Moment Gebrauch machen kann, vorausgesetzt ich denke dran. Ja? Und das heißt nicht, dass ich dann sage, jo, jetzt atme ich nur und dann wird alles gut. Nee. Denn das Atmen ist ein kleiner Anfang. Und dann gibt's aber immer noch Sachen, die ich ja vielleicht dann umsetzen will oder wo ich auch ins Handeln, ins äußere Handeln auch gehen muss. Ja, und wenn der Kopf das nicht glaubt, super, wirklich super. Super, super finde ich gut. Und ich empfehle wirklich immer, mir es nicht einfach zu glauben, aber zu testen, weil erst durch die Anwendung, ich meine, von dem, was ich bisher von euch so mitgekriegt habe im Podcast, seid ihr ja auch von eurer Herangehensweise extrem unterschiedlich. Und das finde ich aber auch so schön, ja, weil es einfach diesen Raum gibt für mehr Möglichkeiten und es ist wie so ein Buffet. Weißt du, und jeder kann sich das raussuchen, was einfach am besten passt. Und wenn man es ausprobiert, dann merkt man, okay, das passt für mich dann, das passt für mich dann. Und man kann sich selbst seine eigene Werkzeugkiste zusammenstellen. Ne, weil Antworten von außen, ich finde, das können eine Hilfestellung sein, das kann eine Anregung sein. Aber jeder ist doch der eigene Experte im eigenen Leben. Woher soll denn ein anderer wissen, was für mich gut ist? Nee. Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob ich diese Expertenschaft nicht auch irgendwie über die Jahre schon so ein bisschen verloren habe. So, das ist so, ich attestiere mir selbst kein besonders gutes Körpergefühl. Und ich kann tatsächlich, witzig, jetzt gerade habe ich so drüber nachgedacht, ich kann mich tatsächlich an eine Zeit erinnern, wo ich das sehr, sehr konsequent gemacht habe mit dem Atmen. So einmal die Stunde für ein paar Minuten tief durchatmen, rausgehen, bewegen. Da habe ich noch eine Schachtel Zigaretten am Tag geraucht. Das war auch nicht besser. Aber wenn ich so überlege, dass da war ich auch in stressigen Zeiten relativ entspannt.
Ja.
Kann auch nicht die, das kann auch die Lösung sein.
Nee, aber weißt du, machst du halt eine Nichtraucherpause. Aber ich weiß, mein Heilpraktiker sagt, er raucht aus gesundheitlichen und spirituellen Gründen. Gesundheitlich, weil er dann mehr Frischluft kriegt. Und spirituell, weil ja die Schamanen ja auch geraucht haben. Aber weißt du, dann finden wir, also ich finde diese Absicht, das ist das A und O. Ja, diese Ausrichtung, wo will ich hin? Meine Reise fing an mit dieser einzigen Ausrichtung, ich wollte lernen, glücklich zu sein. Und ich hatte keine Ahnung, wie das geht und was das heißt und wie das ausschaut und wie ich dorthin komme und was ich dafür machen muss. Aber eine Ausrichtung aktiviert die gleiche Kraft, mit der wir laufen gelernt haben. Nämlich keine Ahnung, wie. Wir waren einfach neugierig und naiv genug und wir haben gesagt, sieht cool aus, will ich auch. Und wir haben angefangen. Und wir waren uns nicht zu schade, auszuprobieren. Wir waren uns nicht zu schade, einfach mal auf die Schnauze zu fallen. Na, und wir sind auch nicht liegen geblieben im kleinen Wutanfall, sondern wir haben gesagt, okay, nur Tränchen verdrückt, aufgestanden, Krönchen gerichtet und noch einmal probiert. Und deshalb diese Ausrichtung, ja, fängt an, uns dorthin zu bringen. Und manchmal kommen wir wieder vom Kurs ab, kommt wieder in Vergessenheit. Jo, und dann kommt wieder die Erinnerung und dann bringen wir uns wieder zurück. Ja, willkommen bei der menschlichen Rasse.
Würdest du sagen, wir haben auch eine Beziehung zu unseren Schmerzen?
Irgendwie schon. Ne, weil ich meine.
Vielleicht sollten wir ja mal unseren Schmerzen einen Namen geben.
Ja, das ist so ein Ding unter Krebspatienten, aber habe ich mir jetzt auch noch nicht wirklich drüber Gedanken gemacht, so, und, ob das einen Nutzen hätte und was ich dann damit anstelle mit dieser Beziehung oder wie ich die gestalten kann. Aber vielleicht hast du da ja ein paar Tipps.
Also die Beziehung, also das als Beziehung zu betrachten, kann insofern hilfreich sein, dass wir wie so ein externes Bild kriegen. Also wir kriegen ein Gegenüber, was wir anschauen können. Weißt du, wenn es zu nah ist, wenn es in mir drin ist, kann ich schlecht draufschauen. Wenn ich meinen Arm gebrochen habe, kann ich draufschauen. Ich habe einen Bezug dazu, obwohl ich genau weiß, es ist mein Arm. Ja? Wenn ich mir einen Kopf angestoßen habe, brauche ich schon einen Spiegel. Ja, aber wir lieben das, dieses Gegenüber zu haben. Und in der Musiktherapie gibt es sowas, das nennt sich Symptomimprovisation. Also wo es darum geht, wirklich eine Beziehung zu schaffen zu der eigenen Symptomatik und die Symptome für einen Moment, ich sage es mal in Anführungszeichen, zu externalisieren. Und was dadurch entsteht, ist, wir schaffen eine Beziehung zu der Symptomatik. Das heißt, wir schaffen ein bisschen Distanz und schaffen dadurch ein Gefühl von Handlungsfähigkeit. Und wenn ich mich ein bisschen handlungsfähiger fühle, geht's mir schon mal ein bisschen besser. Das ändert nichts an den Schmerzen als solches. Also ich habe das früher gemacht mit Tinnitus-Patienten. Ja, der Tinnitus bleibt, aber der Tinnitus, mein Gott, der sitzt halt im Ohr. Ja, da kannst du auch nicht draufschauen, das siehst du nicht von außen. Und es ist ja auch ganz oft immer Schmerzen und bei psychischen Störungen, du kannst sie nicht sehen. Ja, du kannst nicht draufschauen. Aber durch dieses einen Bezug herzustellen, verändert sich das eigene Erleben. Und dadurch kann ich anfangen, ein bisschen den Schmerz ein bisschen anders zu betrachten, das Symptom ein bisschen anders zu betrachten und wieder für mich mehr Handlungsfähigkeit zu beanspruchen. Das ist wie, was ein Bild, was ich gerne verwende, ist, wir sitzen im gleichen Boot, aber die Frage ist, wer ist am Steuer? Ja, soll der Schmerz bestimmen, wo es lang geht? Oder bestimme ich, wo es lang geht? Ich kann den Schmerz nicht über Bord schmeißen. Ja, es nützt auch nichts, wenn ich mit dem Schmerz nur rumstreite. Ja, bringt auch nichts. Aber wie kann ich das machen, dass wir zwar im gleichen Boot sitzen können und ich trotzdem noch das Gefühl habe von, und ich habe aber trotzdem noch die Oberhand. Und das ist so eine Gratwanderung. Das ist nicht so einfach. Man kann es auch eher erspüren als erdenken. Es geht mehr da über die Erlebnisebene. Aber ich kriege immer wieder die Rückmeldung, dass es für Leute echt hilfreich ist, weil es ein bisschen so eine gesunde Distanz auch mal schafft.
Das ist ja auch gängige Praxis, ne? Immer so irgendwie Bilder zu finden, die dem irgendwie entsprechen und damit irgendwie handhabbarer zu machen. Aber ich fand jetzt den Gedanken der Symptominterpretation, Improvisation. Fand ich jetzt ganz schön. Ich hatte auch spontan ein Bild im Kopf, wenn ich an Musiktherapie und Symptomimprovisation denke. Aber Lisa, hast du da auch Regt das bei dir auch die Fantasie an? Oder wie würdest du deine Symptome improvisieren?
Ich bin da jetzt überfragt, ehrlich gesagt. Überfragt,
dann sage ich dir mein Bild. Weil ich jetzt, also ich stelle mir meine Symptome so vor wie so einen großen kaputten Dudelsack. So, das ist ein Instrument, das laut und scheps klingt und viel zu kompliziert zu spielen ist. Und dann stellt sich raus, es ist auch noch kaputt. So ungefähr stelle ich mir das vor. Aber was fange ich jetzt mit dem Bild an?
Du musst einen Dudelsackmeister reparieren lassen.
Also für mich geht es da immer wieder um ein Bild, was ich gerne verwende, ist, weißt du, wenn wir reisen, im Flugzeug reisen, da geben wir ja unser Gepäck auf. Ja? Und wenn wir es dann wiederholen, dann sind irgendwie auf dem Laufband sind irgendwie 20 schwarze Koffer und mein Koffer ist halt auch schwarz. Ja? Und jeder sucht sich so seinen Koffer. Und wenn ich merke, ah, da vorne ist mein Koffer und ich sehe dann, dass jemand anderes meinen Koffer nehmen will, würde ich nie einfach nur zuschauen und sagen, ja, Pech gehabt, dann ist halt mein Koffer weg. Sondern dann würde ich auf jeden Fall in die Pötte kommen und sagen, stopp mal, das hier ist mein Koffer. Ja? Das heißt, ich würde meinen Koffer beanspruchen. Ja, ich würde Anspruch drauf erheben und ich würde mich gegebenenfalls auch dafür einsetzen. So, und wenn meine Schmerzen am Steuer sitzen, ja, dann ist es wie so ein, ich habe meinen Koffer irgendwie weggegeben. Mein Koffer hat jemand anderes und ich hab irgendwie die Macht auch drüber abgegeben. Und wenn ich jetzt anfange, das bewusst zu machen, dann kann ich wieder innerlich eine Kraft aktivieren, die sagt, mein Leben gehört mir. Auch mit Schmerzen habe ich ein Anrecht drauf, dass ich die Oberhand gewinne und dass ich dirigiere. Weißt du, wenn ich schon einen ungebetenen Gast in meinem Wohnhaus habe, dann muss der nicht noch in meinem Bett schlafen. Ja, sondern da kann ich sagen, okay, ungebetener Gast, von mir aus, jetzt ist es halt so, aber du gehst auf die Couch. Und das hat rein, es ist weniger ein äußeres Handeln, aber es hat zu tun mit einer inneren Haltung. Weil ganz oft mit Schmerzen, weißt du, je nachdem, ich meine, ihr kennt es ja, wenn es uns absolut überrollt, da haben wir nicht mehr das Gefühl von Kontrolle. Und dann sind wir ausgeliefert. Und das ist so zusätzlich das Schmerzhafte dran noch. Na, neben dem ganzen anderen. Und dieses Bild von, wie kann ich meinen Koffer wieder in Besitz nehmen? Wie kann ich, obwohl ist, was ist, nochmal Anspruch erheben? Ja, aktiviert eine Kraft, mit der wir anfangen können nochmal. Wie komme ich da nochmal hindurch? Ich kenne so viele Leute, die gute Gründe gehabt hätten, schon längst aufzugeben. Und sich die Kugel zu geben und sagen, was ist so, habe ich keine Lebensqualität mehr. Und sie sind trotzdem noch da. Warum? Weil sie irgendwie Zugang gefunden haben zu dieser tieferen Kraft, die sagt, okay, und ich stehe doch noch einmal mehr auf. Ja, und ich beanspruche doch noch einmal mehr, dass ich irgendwie leben kann. Das waren jetzt irgendwie 1000 Bilder in einem. Keine Ahnung, macht das Sinn?
Ja, das so sehe ich mich eigentlich in den letzten Jahren auch irgendwie. Ne? Also ich weiß nicht, manchmal habe ich ein Gefühl, ich weiß wie, manchmal nicht. Aber irgendwie habe ich eine Motivation gefunden, da drüber zu stehen, so ein Stück weit zumindest. Das funktioniert natürlich nicht jeden Tag und das funktioniert auch nicht jeden Tag gleich. Aber ich weiß nicht, für mich hat es auch so ein bisschen was mit Realitätsflucht zu tun manchmal. Aber es ist ja auch egal, wie man es bezeichnet oder wie man es letztendlich macht. Es geht darum, so ein bisschen das zur Seite zu schieben und trotzdem sich auf was anderes konzentrieren zu können oder an was anderem sogar Spaß finden zu können. Oder ich kann trotzdem hier Podcasts aufnehmen und Witze reißen. So, das ist, ich glaube, das habe ich für mich irgendwie wahrscheinlich schon unterbewusst so eingerichtet.
Ja. Ich glaube, ich auch. Also ich behaupte auch, ich lasse mich von meinen Schmerzen nicht von Träumen oder Zielen abhalten. Also auch, dass ich viel reisen gehe zum Beispiel, ist für meinen Rücken echt nicht immer das Beste. Aber ich will das unbedingt machen. Ja. Aber ich habe jetzt hier auch nochmal eine Frage. Und zwar, als ich im Schmerzzentrum Erlangen war, wurde mir geraten, und das wird vielen Schmerzpatienten geraten, umarme deine Schmerzen, bekämpfe deine Schmerzen nicht. Ja, was hältst du denn davon, Anne-Kathrin?
Ja, das ist ein so Kernprinzip in Schmerztherapie tatsächlich auch.
Das würde ja bedeuten, dass ich mit dem Schmerz in einem Bett schlafe oder mit ihm an einem Tisch sitze oder halt eben mich mit ihm anfreunde und er ein gern gesehener Mitbewohner in meinem Haus wird. Oder ich weiß nicht, wie man das dann in dieses Bild umsetzen könnte.
Ja, also nur weil ich mich mit jemandem anfreunde, heißt es nicht, dass ich 24 Stunden in der Umarmung sein muss mit dem Teil. Und auch das wenn ich stimmt. mit jemandem befreundet bin, bin ich auch manchmal vielleicht sauer auf den, ja. Also ich denke, das darf auch sein. Es geht ja in dieses Prinzip von Akzeptanz rein. Und ich finde, bei Akzeptanz ist es, das stößt schnell auf Widerstand, weil wir Akzeptanz verwechseln mit Resignation. Wenn wir meinen, jo, Pech gehabt, dann ist es halt so. Und das ist für mich keine Akzeptanz oder dieses, ne, umarmen den Schmerz, drauf zuzugehen, in Kontakt damit zu gehen. So eine Akzeptanz ist ein inneres Ja zu dem, was sowieso ist. Und dazu muss ich es aber nicht mögen. Ja, ich muss nicht einverstanden sein. Ich kann eine ganz andere Meinung haben. Aber es ist ein, ich erkenne an, das ist, was ist. Ja, und was sie bis zu Freundschaft schließen damit, das ist, puh, also wenn das jemand hinkriegt, super. Ne? Super. Aber wenn nicht, dann würde ich erstmal ansetzen bei, kann ich für einen Moment zustimmen, das ist, was ist. Kann ich, weißt du, wenn es regnet, regnet es. Da kann ich mich drüber aufregen und dann regnet es trotzdem. Oder sage ich, okay, es regnet und es passt mir nicht und ich hätte gern mehr die Sonne da, aber jetzt ist, wie es ist und was mache ich jetzt da draus? Ja? Also es ist keine Resignation. Und ich kenne das von mir, als ich das erste Mal bei meinem Heilpraktiker war, zur Kraniosakraltherapie.
Der raucht.
Ja, genau.
Okay.
Genau, da bin
aber
ich.
Aber schon cool, ein rauchender Heilpraktiker.
15 Jahre. Ja, lange habe ich auch noch. Ja.
Cool. Lustig.
Nee, das ist echt, der ist top. Und ich weiß, ich lag da auf der Liege und ich war sowas von angespannt. Und dann habe ich gesagt, boah, ich bin total angespannt, jetzt muss ich doch mal entspannen. Ne, weil darum geht's ja auch eigentlich so, ja, locker lassen. Ne? Und dann sagt er, ja, aber schau doch mal, wie es wäre, wenn diese Spannung für einen Moment da sein dürfte. Und ich so, jo, aber ich will sie doch weghaben. Und dann sagt er, ja, aber schau doch mal, wie es wäre, wenn diese Spannung für einen Moment, nur für einen Moment da sein dürfte. Und ich sag ehrlich, ich habe Wochen gebraucht, bis ich fähig war, mich mit diesem Gedanken anzufreunden. Ne, was wäre, wenn das, was ist, für einen Moment einfach da sein dürfte? Und das Spannende war, als ich es mir dann erlaubt habe und als ich mich darauf einlassen konnte, auf diesen Gedanken, wo ich sagte, okay, dann halt, für einen Moment. In dem Moment hat die Spannung angefangen, sich zu lösen. Und da habe ich so gemerkt, das ist dieses Paradox von Anerkennung, dieses Paradox von, ne, wenn ich das umarme, was ist, wenn ich ja zu dem sage, was ist, obwohl es mir vielleicht nicht passt, aber wenn ich diesen inneren Widerstand aufgebe, ohne in die Resignation zu gehen, sondern einfach in der Klarheit, es schmeckt mir nicht und es ist im Moment, was ist. Das heißt, der Spannung mit einer Entspannung begegne, dann kann sich was lösen. Weißt du, wenn die Atmung total kurz ist und ich versuche mit Gewalt in die Bauchatmung zu kommen, funktioniert es nicht. Wenn ich aber sage, okay, im Moment, ne, hängt mir der Puls am Hals und ich bin total kurzatmig und es ist okay, es ist halt, wie es ist und ich schnaufe im Moment damit durch, dann kann sie es regulieren. Und das ist so der Hintergrund bei diesen Gedanken von, ne, akzeptieren Sie Ihre Schmerzen, schließen Sie Freundschaft damit, umarmen Sie sie, so. Aber ich muss nicht einverstanden sein, sondern es geht eher um dieser Spannung mit Entspannung zu begegnen.
Ich auch da muss ich mich natürlich jetzt die ganze Zeit hinterfragen, wo ich da stehe bei dieser, in diesen Bildern und wie ich das handhabe. Ich glaube, mal so. Es ist einem schon klar, dass man sich nicht zu was zwingen kann, wenn der Körper da eigentlich gerade gar nicht mitspielt. Also du kannst dich nicht runterbringen, wenn dein Puls gerade auf 180 ist. Zumindest nicht von jetzt auf gleich. So, das
genau,
funktioniert
nicht mit Gewalt.
Das ist, soweit, glaube ich, ist es schon klar, aber ob man dann wirklich das schafft, sich hinzusetzen und zu sagen, ich lass da jetzt, was auch immer da gerade in mir brodelt, dem einfach mal freien Lauf und schaue, wie sich's dann einpendelt oder wie ich es dann langsam regulieren kann. Das hat schon auch viel mit Selbstbeherrschung zu tun, glaube ich. Das muss man sich erstmal antrainieren.
Für mich hat es mit Barmherzigkeit mit sich selbst zu tun. Und ich halte mich da auch fest an diesem nur für einen Moment. Wirklich nur für einen Moment. Ne, weil wenn ich mir vorstelle, ich soll jetzt die nächste halbe Stunde dazu ja sagen, kriege ich das vielleicht nicht hin. Aber in kleinen Momenten schaffe ich vielleicht. Ne, also sich das auch wirklich dann runterzubrechen und ja, diese Barmherzigkeit mit sich selbst aufzunehmen und auch aufzugreifen und zu lernen. Ein anderer Gedanke, den ich gerne verwende, was ist, und ich bin trotzdem in Ordnung und es macht mich nicht zum schlechten Menschen, ja, und es ist nichts kaputt an mir. Und über dieses und schaffe ich wieder eine Kurve auch, wo ich merke, es ist, was ist, ich gehe nicht in eine Verleugnung rein, na, aber ich mache mir nicht noch zusätzlich Stress, dass ich jetzt an einem anderen Punkt stehen müsste, als ich gerade stehe. Sondern ich erkenne an, dass ich stehe, wo ich stehe, ob es mir schmeckt oder nicht. Und dass unterm Strich trotzdem, ja, dass ich trotzdem kein schlechter Mensch bin. Und dass ich jetzt auch nicht schuld bin. Ne, wenn jetzt gerade wieder, weißt du, irgendwas.
Ja, also eine Schuldfrage gehe ich schon lange nicht mehr nach. So, das habe ich für mich vor langer Zeit schon beschlossen, dass mich das nicht, dass mich das nicht weiterbringt. Im Gegenteil, dass mich das eher bremst. Ja. Aber was natürlich schon, also was mein, glaube ich, persönliches Problem ist, ich stelle einen besonderen Anspruch an mich, ja, und das wird sicherlich dadurch verstärkt, dass ich mich in einer Weise kaputt fühle und dass ich sage, okay, das muss jetzt aber meinen Anspruch an mich nicht schmälern, ganz im Gegenteil, ich kann trotzdem funktionieren und daraus kommt so ein bisschen diese intrinsische Leistungsmotivation vielleicht.
Ich finde auch, wenn jeder ein bisschen offener damit umgehen würde, dass er auch mal gerne faulenzt. Also ich weiß nicht, wie es in eurem Umfeld ist oder wie ihr das wahrnehmt in der Gesellschaft. Durch Social Media hat sich es ein bisschen verbessert, finde ich. Aber ich denke immer, ich bin der faulste Mensch der Welt. Ja. Und dann merke ich aber, nee, kann ich gar nicht sein, weil ich kriege total viel auf die Reihe so. Ja. Und andere kriegen teilweise weniger auf die Reihe. Liegt es jetzt daran, ich meine, es kann natürlich daran liegen, dass ich sehr effizient bin. Wenn ich dann mal wach bin, dann schaffe ich auch viel. Aber ich glaube das eigentlich eher nicht. Ich glaube, dass andere Leute genauso gerne faulenzen. Aber es redet bloß keiner drüber. Ja. Also das fände ich schon mal gut. Vielleicht sollten wir darüber einen Podcast machen. Faulenzen, warum faul sein kein Tabuthema ist.
Ich glaube, das geht auch so Hand in Hand mit diesem Perfektionismus, den wir schon angesprochen haben. Ja. Wir haben so hohe Ansprüche an uns selbst.
Ja.
Meistens haben die anderen, also früher war das bei mir zumindest so, die anderen hatten viel weniger Ansprüche, als ich an mich selbst hatte. Mhm. Und wenn ich denen nicht gerecht geworden bin, also deshalb, also faul sein, genießen war für mich Zeitverschwendung. Weil in der Zeit habe ich ja nichts geschafft. Mhm. In der Zeit war ich nicht produktiv.
Ja.
Und es war echt ein Lernprozess zu sagen, ich muss nicht unbedingt immer meinen Ansprüchen genügen. Ich darf auch vielleicht immer faul sein. Ich darf auch mal genießen. Ich darf auch mal eine Auszeit haben. Und ich bin trotzdem noch okay. Das war so ein Verlernen auch von dieser Härte mit mir selbst. Ja.
Ja. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz großes Thema. Das Wort Barmherzigkeit, das du gewählt hast, ist eigentlich ein total schönes Wort, das auch noch nicht so ausgelutscht ist wie Selbstfürsorge oder Achtsamkeit. Gleichzeitig hat es natürlich auch so ein bisschen so einen christlichen Touch, weshalb ich nicht weiß, ob ich es verwenden würde. Aber eigentlich ist es ein wirklich schönes Wort. Barmherzigkeit.
Ja. Einfach mit sich selbst.
Genau. Also ich versuche das auch wirklich. Und ich habe mich da auch sehr verbessert in den letzten 2 Jahren, muss ich sagen. Und ich muss mir auch immer wieder bewusst machen, dass andere Leute auch faulenzen und es bloß nicht zugeben oder so. Deswegen so Nachmittagsschläfchen, ne? Ich halte total gern Nachmittagsschläfchen zurzeit. Und das kriege ich gut hin und so. Aber am schönsten ist es, wenn jemand anders mitmacht beim Nachmittagsschläfchen. Ja. Also bei uns in der WG am Wochenende machen wir manchmal gemeinsames Nachmittagsschläfchen, also nicht in einem Bett, aber beide sagen jetzt, komm, wir machen jetzt Nachmittagsschläfchen, stellen unseren Wecker auf eine halbe Stunde, dann treffen wir uns wieder in der Küche für einen Kaffee oder so. Und das ist so viel besser, weil man dann nicht das Gefühl hat, also man hat irgendwie so, wenn man jemand anders mitmacht, hat man eher so die Erlaubnis dazu sozusagen.
Mhm. Wenn, dann mache ich das mit meinen Kindern, aber die sind da jetzt auch schon ein bisschen rausgewachsen. Fällt mir gerade auf.
Ich brauche einen total faulen Hund oder eine Katze.
Ja, gesagt, also wenn ich mal mir einen Hund anschaffen würde, dann einen mit, das habe ich hier schon mal thematisiert, ne, mit ganz kurzen Beinen.
So ein Corgi, denn die Queen hat doch so Corgis, die haben super kurze Beine.
Das wäre vielleicht. Na, vielleicht eher so eine Dogge, so in der Richtung. Ja, so.
Ein Dackel. Nein,
egal. Ja, da tue ich mich. Ja. Also da tue ich mich total schwer mit Mittagsschlaf. Also das ist ja auch sowas, ne? Wie kann ich für mich sorgen auf eine Art, wie es auch für mich passt. Und ja, da können wir, glaube ich, alle immer noch mehr auch lernen, das ausbauen in unserem Leben, in welcher Form auch immer.
Ja, deswegen bin ich auch wirklich gerne auf Reisen unterwegs und schaue, wie leben andere Menschen ihr Leben, ja. Und wenn man in armen Ländern ist, klar, die Leute sind arm, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, die sind entspannter. Immer.
Ich konnte jetzt für mich auch gar nicht beantworten, ob ich wirklich faul sein will und kann und ob ich mir das nur nicht eingestehe oder ob mir das fehlt oder ich bin trotzdem ab und zu faul und gönne mir Pausen, aber ich weiß gar nicht, ob ich wirklich das Gefühl habe, dass faul sein, was ist, das fehlt in meinem Leben. Ich bin eigentlich vom Typ her eher so, ich weiß gar nicht, ob es da ein gutes deutsches Wort gibt, im Amerikanischen würde man sagen, ein Thrill-Seeker. So, also ich muss geistig gefordert sein, ja, und es muss jetzt gar nicht nur Adrenalin sein, das darf auch Adrenalin sein, aber es muss nicht nur sein, es muss einfach eine Beschäftigung, eine geistige, ich muss mich geistig gefordert fühlen, sonst fühle ich mich nicht wohl.
Immer
sonst
24 Stunden?
Ja, das ist wirklich so. Also entweder schlafe ich,
das ist schon krass,
oder ich muss mich mit irgendwas beschäftigen. Und das, ja, wenn ich eine halbe Stunde mal so, neulich lagen wir am See, so, keine Ahnung, eine Stunde, zwei, ich weiß gar nicht mehr, aber da steigt in mir die Unruhe tatsächlich, da muss ich dann irgendwas, brauche ich, und wenn es nur dann einmal um den See laufen ist oder keine Ahnung, irgendein Unternehmungsdrang.
Nicht, das habe ich überhaupt nicht.
Gar nicht?
Also geistige Forderung brauche ich auf jeden Fall, aber dann lese ich halt auch irgendwie ein Buch, das mich interessiert und sehe das dann irgendwie auch als Faulenzen an.
Ja,
wenn das jetzt kein Buch ist, das mich beruflich weiterbringt oder so. Ja,
das ist schon auch, das sehe ich schon auch so. Oder wenn ich, keine Ahnung, Netflix gucke, dann ist das auch offensichtlich faul, aber mein Geist ist beschäftigt. Ja. So, ja. Das geht dann, das qualifiziert schon auch. Ja. So ist es nicht.
Mhm. Ich schaue Netflix immer auf Englisch mit englischen Untertiteln, damit ich neben dem Faulenzen noch Englisch besser lerne.
Echt? Funktioniert das? Lernst du da was?
Total.
Ich weiß Vokabeln,
die weiß ich gar nicht, wo die herkommen, aber die habe ich dann irgendwie passiv aufgenommen durch Serien.
Kann nur hören oder lesen, aber beides, das klappt irgendwie nicht.
Tja, das tut mir leid.
Different strokes for different folks.
Ja, dafür habe ich einen hohen Anspruch an mich, was mein Englisch angeht, und habe mir vor Jahren schon viel, viel mehr englischen Content irgendwie reingeballert, in Videospielen hauptsächlich.
Ja, das stimmt, da lernt man es auch.
Da lernt man es auch.
Aber was ich spannend finde, ist, wenn du sagst, dann muss ich mich irgendwie in Bewegung bringen. Und ich meine, ich arbeite ja auch viel mit Gefühlen, ne? Was ja auch so das ursprüngliche Thema war, weshalb ich mich bei euch gemeldet habe und gesagt, boah, das spricht mich auch an. Weißt du, wenn wir ja zur Ruhe kommen, dann kommen ja auch Sachen hoch. Ne? Und dann ist auch die Frage, ne, wie weit gehe ich dann wirklich in Aktion und mach was draus? Oder inwieweit ist auch dann die Aktion eine Vermeidung? Ne? Und inwiefern kann ich es auch mal für einen Moment aushalten? Und damit meine ich nicht, ne, abwarten, bis das Elend vorbei ist, sondern inwieweit kann ich auch sein mit dem, was ist? Inwiefern kann ich auch mal sein mit dem, was ich mit der inneren Unruhe? Inwiefern kann ich sein mit, na, ich würde gern mehr machen und krieg's nicht auf die Reihe? Oder inwiefern kann ich sein mit, was so innerlich los ist? Und das finde ich einfach auch spannend.
Das ist gucken, wahrscheinlich bei mir auch.
Wie will ich denn damit umgehen?
Genau der Punkt. Ich meine, ich scherze da immer, dass das bei mir so ist, weil ich es nicht mit mir und meinen Gedanken alleine aushalte, so. Weil ich dann durchdrehe. Aber vielleicht ist da wahrscheinlich auch mehr Wahrheit dran, als mir lieb ist oder als ich mir in dem Moment eingestehen will. Ich habe ja, und ich meine, das ist jetzt sicherlich krass, das jetzt einfach hier so zu droppen, aber das hat mich auch sehr kalt erwischt. Ich hatte neulich tatsächlich einen suizidialen Traum. Ich krieg's schon gar nicht raus, schau, ich kann's gar nicht aussprechen. So. Das hat mich doch ein bisschen getroffen. Weil ich das nicht, kenne ich so nicht und konnte ich nicht verordnen, was das jetzt bedeutet oder nicht bedeutet.
Aber ein Träumen kann ja sowas auch immer was Positives bedeuten, oder, Anne-Kathrin? Kennst du dich mit Traum?
Also ich gehe nicht unbedingt Richtung Traumdeutung, sondern ich arbeite gerne mal mit Träumen, wo ich merke, wenn ich doof träume und von dem doofen Traum auch wach werde, dass ich dann bewusst mit dem Traum, dass ich mir bewusst hilfreiche Bilder einbaue in den Traum. Ja, also wenn ich träume, ich werde, keine Ahnung, von, ich erfinde jetzt irgendwas, vom schnellen Pferd verfolgt oder so. Ja, und dafür werde ich wach und irgendwie der Puls ist oben, dann würde ich das einbauen und sagen, okay, dann hole ich mir vielleicht ein Seil und kann das dem Pferd noch um den Hals schmeißen und ziehe mich darüber hoch auf seinen Rücken und bin dadurch sicher. Das heißt, ich würde das Bild umgestalten, ja, so dass ich, wenn ich dann wieder einschlafe, nicht an der gleichen, der blöde Traum nicht an der gleichen Stelle weitergeht, sondern ein bisschen verändert weitergehen kann. Sowas mache ich. Ansonsten Traumdeutung, keine Ahnung. Da halte ich mich eher zurück. Aber ich meine, weißt du, wenn es dich beschäftigt, mein Gott, weißt du, dann kannst du halt gucken, was ist da dran, was kann ich mir vielleicht rausziehen, wie kann ich es umbauen? Das heißt ja nicht, dass du deshalb suicidal bist.
Ich glaube, so war Tod und sowas hat immer noch was mit Neuanfang zu tun.
Ich weiß nicht, ob vielleicht ist es auch einfach nur ein merkwürdiger Zufall, weil das bei uns tatsächlich hat sich in den letzten Monaten hier so ein bisschen gehäuft bei uns in der Gemeinde. Es gab jetzt neulich mal einen hier im Wald, der sich irgendwie in den Kopf geschossen hat und dann war jetzt neulich, hat meine Frau jemanden im See gefunden, der mit dem Rollstuhl in den See gefahren ist. Und das vielleicht hängt das auch einfach mit solchen Dingen zusammen. Ja, ich meine, das beschäftigt einen ja auch. Aber trotzdem liegst du da erstmal so, ich bin auch aufgewacht und wenn man so nachts im Dunkeln aufwacht, weiß man ja im ersten Moment nicht, wo man ist. Und ich war wirklich für einen Bruchteil einer Sekunde überzeugt davon, so okay, das war's jetzt so, das ist es jetzt. Und schon allein die Tatsache, dass ich das jetzt heute noch weiß, Wochen später, heißt ja, dass ich mich damit beschäftige. So.
Ja.
Normal ist ein Traum weg, einen Tag später, wenn es ein außergewöhnlicher ist, 2 Tage später vielleicht. Aber meistens kann man sich mittags schon nicht mehr erinnern.
Aber macht das Sinn? Also, ne, wenn gerade wirklich was war, dann heißt es einfach, ne, es hat dich beschäftigt und manche Sachen, die beschäftigen uns einfach unbewusst und dann kommen die halt nachts auch zum Vorschein. Es beschäftigt halt. Jo, du hast halt noch was Einfühlungsvermögen und Empathie und Sachen berühren dich noch, ist doch gut. Es war dir nicht einfach nur egal, ne, sondern es hat auch einfach was mit dir gemacht. Ja, mein Gott. Ja. Und dann halt auch zu gucken und was, ne, wie kann ich das umgestalten, so dass ich dann auch wieder da hinauskomme und wieder gut damit auch atmen kann. Ja.
Ja, der Schritt fehlt mir wahrscheinlich noch. Das mache ich jetzt dann. Setze ich mich jetzt dann hin und allein mit meinen Gedanken und deute meine Träume um.
Aber ich kann ja von mir sagen, ich habe vor ein paar Jahren ein Trauma erlebt und das hat mich vor allen Dingen dann auch nachts beschäftigt und ne, immer wieder ähnliche Träume von dieser gleichen Szene. Und dann habe ich tagsüber so meine inneren Übungen damit gemacht, also Aussöhnungsübungen, meine psychologische Arbeit damit, ne? Und das war total spannend, weil im Verlauf der Zeit hat sich dieser gleiche Traum immer mehr verändert. Bis hin zu, die Szene fing an und ich habe entschieden und ich gehe. Und da habe ich gedacht, yes, jetzt habe ich's. Ne? Also wir arbeiten da einfach auch auf einer tiefen Ebene, auf einer Bilderebene. Und ich meine, wenn du dir das Bewusstsein anschaust, nur ein kleiner Teil von unserem Bewusstsein ist uns wirklich bewusst und der andere ist eine unter der Wasseroberfläche, dieses Unterbewusstsein und dann aber auch das Unbewusste. Und in dem Unbewussten haben wir auch Zugriff zum Kollektiv. Also sprich von der Teil, der uns mit der gesamten Menschheit verbindet, also wo wir auch Sachen einfach mitkriegen, die wir gar nicht mitkriegen. Und auch das wird in Träumen auch mit aufgegriffen und verarbeitet. Also das hat ja auch alles Einfluss. Ja.
Ja, da ist die Brücke von zwischen Traum und Trauma wahrscheinlich auch manchmal gar nicht so lang, gar nicht so weit. Lisa, du hattest dir eine Frage notiert. Hast du die schon gestellt?
Ja, die habe ich schon gestellt. Ich überlege auch gerade, ob ich noch jetzt mal kurz eine persönliche Erfahrung mit reinbringe, weil es eben gerade so akut ist. Also ich habe jetzt in der letzten Woche, würde ich sagen, oder sogar ein, zwei Wochen wieder Schmerzen bekommen. Und das in einer Phase, wo ich mein Yoga-Business gerade aufbaue und es wirklich super, super läuft. Ja. Aber ich habe jetzt halt so ein bisschen mehr Verantwortung, auch mehr Aufregung, mehr Stress, weil ich neue Leute unterrichte und mich beweisen muss und so. Und es macht mir total Spaß eigentlich. Aber irgendwie meldet sich jetzt mein Körper wieder mit Schmerzen. So. Und ich denke, ach, da widersprechen wir uns wieder. Was will der denn eigentlich von mir? Soll ich einfach gar nicht mehr arbeiten und Hartz IV empfangen oder was? Also ich meine, ich will doch arbeiten und Geld verdienen und so weiter, ja. Mhm. Aber vielleicht ist es auch was anderes. Vielleicht ist es gerade gar nicht das Business, das jetzt gut läuft. Vielleicht ist es auch noch irgendwas im Unterbewussten, ne? Keine Ahnung. Oder vielleicht wirken die Medikamente wieder nicht mehr.
Also ich habe in letzter Zeit mehr Verständnis dafür gekriegt, dass unser Nervensystem wie so ein bisschen eine eigene Dynamik hat oder ein eigenes Empfinden von, was viel und was wenig ist. Also, ne, wo der Kopf sagt, Mensch, jo, ich arbeite jetzt vielleicht ein bisschen mehr, ich habe ein bisschen mehr Verantwortung und so, ne? Und ist ja auch gewünscht, ne, macht ja auch Spaß, will ja auch in die Richtung, ne? Und dennoch kann sein, dass es einfach fürs Nervensystem trotzdem ein bisschen mehr Arbeit bedeutet. Ja, also neue Verknüpfungen werden erschaffen, es muss sich nochmal anders regulieren, es werden Dinge in Bewegung gebracht, auf einer einfach tiefen Ebene, wo der Verstand auch gar nicht so hinkommt und aber der Körper trotzdem reagiert. Und also früher war ja so für mich meine Umgehensweise mit mir selbst, jo, stell dich nicht so dran.
Das hat mein Vater auch immer zu mir gesagt, mein Leben lang, stell dich nicht so an. Ich glaube, das ist eigentlich auch echt kein guter Satz.
Nee, und es verleugnet wirklich das, was unser Nervensystem einfach auch ein bisschen andere Regeln hat als, oder ein anderes Erleben hat, vielleicht ist das bessere Wort, als unser bewusster Verstand. Und auch da, ja, so die Einladung an sich selbst auch auszusprechen, kann ich da ein bisschen mehr Mitgefühl mit mir haben? Kann ich ein bisschen mehr Mitgefühl mit meinem Nervensystem auch haben und sehen, okay, ja, ich arbeite jetzt ein bisschen mehr und das heißt auch fürs Nervensystem, es muss ich vielleicht anders strukturieren. Es kommt vielleicht an alte Themen noch ran, die jetzt irgendwie noch mitgetriggert werden von gespeicherten Stresssituationen. Und auch das greift es noch immer auf. Und ja, dann geht es natürlich nicht drum, muss ich jetzt wieder weniger arbeiten oder zu Hartz IV gehen oder irgendwas, sondern für mich geht es ja eher darum, was kann ich an den Stellen nochmal wieder ein bisschen mehr Barmherzigkeit mit mir aufgreifen und sagen, ja, ich arbeite mehr und mein Nervensystem braucht vielleicht einen Moment, um sich da wieder neu zu sortieren und wie kann ich vielleicht mein Nervensystem nochmal ein bisschen besser unterstützen, um in diese Anpassung zu gehen, also auf eine beste Art, in dieses neuronale Training, um da die Muskulatur quasi auszubauen.
Ja, das stimmt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und das macht mich jetzt eigentlich auch relativ happy, weil es mir Hoffnung gibt, dass es wieder besser wird, sobald ich mich an die Mehrarbeit gewöhnt habe. Ne?
Ja. Und es ist ja auch alles, was neu ist, was ein bisschen außerhalb von dem ist, was wir, im Schlaf schon können.
Ja, und es ist auch ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, auf jeden Fall.
Genau. Ne? Ja, nee. Und das macht fürs Nervensystem macht es einfach ein bisschen Stress. Mhm. Ja. Wir als erwachsene Leute kriegen das wunderbar hin, aber das Nervensystem hat da einfach ein anderes Erleben.
Ja, unser Nervensystem ist auch noch gefangen in der Steinzeit, ne? Also was heißt gefangen? Unser Nervensystem ist noch genauso wie in der Steinzeit, oder? Ja, also ich fange jetzt auch schon an, also mich anzupassen und mir in anderen Bereichen dann mehr Alleinzeit zu gönnen oder so. Ja, das merke ich schon, dass ich jetzt wieder mehr Zeit alleine brauche. Aber ja, danke, das ist ein guter Tipp. Toll. Ja, Jürgen, hast du noch Fragen?
Ich bin gerade so ein bisschen in diesem Gedanken gefangen oder ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit so, auf der einen Seite muss ich ja eigentlich so ein bisschen die Kontrolle abgeben und sagen, okay, ich muss jetzt hören, was mein Körper mir sagt, dass er braucht oder was mein Unterbewusstsein oder mich da so ein bisschen treiben lassen und nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Auf der anderen Seite muss ich aber will ich den Schmerz nicht ans Steuer lassen quasi, ne? Und will den da eigentlich nicht die passive Rolle einnehmen, sondern eigentlich die aktive. Das ist so, das klingt so nach einer ganz fiesen Gratwanderung.
Ja, ist es. Es ist wirklich diese Gratwanderung, wo ist zu viel, wo ist zu wenig. Wir sind ja immer in Bewegung. Ne? Wir sind nie statisch, auch innerlich nicht. Auch Beziehungen sind nicht statisch. Auch die Beziehung mit mir selbst ist nicht statisch. Die ist immer irgendwie ein bisschen in Bewegung. Und es ist auch gut, ne? Wir leben halt noch. Aber das heißt auch, dass wir immer wieder wirklich in dieser Gratwanderung sind, wo ich nicht weder zu sehr in dieses eine Extrem noch zu sehr in das andere Extrem kipp und immer wieder gucke, wie kann ich mich da austarieren. Ein schönes Bild ist, weißt du, wenn wir reisen im Flugzeug in so eine Langstrecke, da kriegst du ja auf dem Bildschirm die Strecke angezeigt, ne? So was ich, Frankfurt, LA. Und das sieht immer so schön aus nach so einer schönen geraden, gebogenen Linie. Ne? Gibt leider keine Auskunft über Realität. Ne? Berücksichtigt kein Wetter und sonstige Sachen. Und was uns nicht klar ist, das Flugzeug kommt immer wieder ein Stück vom Kurs ab. Aber durch diese konstante Korrektur kommt's von A nach B. Und so ähnlich betrachte ich das auch bei uns auch. Wir werden immer wieder ein bisschen von unserem Kurs abkommen. Wir werden uns immer wieder ein bisschen neu austarieren. Aber durch eine Ausrichtung bringe ich mich auch selbst immer wieder auf Kurs. Also wenn ich weiß, ich will diese Mitte finden, dann kann ich Ausschau danach halten. Und dann werde ich, wenn ich ein bisschen zu viel gemacht habe, nochmal mich da ein bisschen korrigieren. Wenn ich ein bisschen zu wenig gemacht habe, auch da mich nochmal korrigieren. Aber diese Bewegung heißt einfach, jo, wir leben noch. Wir leben halt noch.
Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort eigentlich, ne?
Ja, und ja, das stimmt. Und was ich jetzt auch noch sagen möchte, das ist mir gerade so in den Kopf gekommen, ich finde es jetzt wahnsinnig interessant, dass das Thema am Anfang so Beziehungen waren und wir letztendlich jetzt wirklich hauptsächlich über die Beziehung mit uns selber gesprochen haben. Das finde ich relativ bezeichnend und ist, glaube ich, auch für uns Schmerzpatienten eine der wichtigsten Beziehungen. Gleichzeitig hätte mich schon auch noch interessiert, was Beziehungen zu anderen für Rollen spielen. Also gerade weil ich mich ja der monogamen Paarbeziehung verweigere. Aber das wäre vielleicht ein Thema für eine andere Folge, oder Jürgen?
Ja, ich glaube jetzt für den Moment haben wir da jetzt einige Inspirationen, einige Gedanken, glaube ich, mit denen wir erstmal uns auseinandersetzen müssen oder können. Das könnte man mal noch in einer extra Folge verarbeiten, ja, unter Umständen.
Ja, weil ich denke, dass auch wirklich der Partner, der kann einerseits die Schmerzen besser machen, der kann sie aber auch verstärken, ne? Und ich finde eben, wenn man einen Partner hat, dann macht man sich auch irgendwie abhängig von dem und der hat dann auch irgendwie eine Macht oder eine Kontrolle über die Schmerzen und das passt mir gar nicht.
Das würde mir auch nicht passen, versteht wenn ich ihr? Das so sehen würde. Da gibt es aber auch noch eine andere Sicht.
Okay, vielleicht nehmen wir zweimal eine Folge darüber auf. Wobei es interessant ist,
genau andersrum. So. Das ist eigentlich mein Quell der Kraft. So. Also es ist eigentlich bei mir genau das andere. So, das bedeutet, dass ich mich einfach auf Dinge verlassen kann, dass ich nicht alles irgendwie selbst regeln muss, dass ich einen doppelten Boden in vielen Belangen habe. Das ist was, aus dem ich viel Kraft schöpfe. So, das sehe ich ganz anders.
Weil es eine wechselseitige Abhängigkeit ist. Das heißt, es ist ein Gleichgewicht, es ist ein Team. Ja, und ich glaube, was du eben gemeint hast, Lisa, ist so dieses, wo ich meine Macht abgebe und dann habe ich nicht mehr das Gefühl von Ebenbürtigkeit, sondern dann fühle ich mich da eher ausgeliefert. Und ich glaube, das ist einfach nur eine begriffliche Definition. Weil klar, also ich... Jürgen, ich kenne das auch so, wenn dieses Miteinander gut da ist, es gibt eine unglaubliche Stabilität und ist so ein Auffangnetz auch. Ne, und gleichzeitig, und wenn das aber nicht ist, sondern ich eher in eine Abhängigkeit gehe, dann fühlt es sich halt auch nicht mehr gut an. Und dann schwächt es mich eher. Ja.
Ja. Lisa, jetzt haben wir schon so lange nicht mehr zusammen einen Podcast aufgenommen, dass wir direkt unsere Schmerzskala am Anfang der Folge vergessen haben.
Ja, ich habe noch dran gedacht, aber ja, ich bin definitiv bei einer 3 oder so gerade. Das ist echt nicht schön.
Echt? Ich bin bei einer 3 und freue mich voll drüber. auch da gibt es zwei unterschiedliche Sichtweisen.
Ja, ist ja alles relativ.
Ich sehe schon, da müssen wir auch noch mal tiefer eintauchen, glaube ich.
Es war jedenfalls super interessant und aufschlussreich mit dir, Anne-Kathrin.
Danke. Ja, Anne-Kathrin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns versucht hast, in Ansätzen zu therapieren hier live im Podcast.
Nö, ich bin einfach nur mit euch ins Gespräch gegangen. Das war noch keine Therapie. Aber es ist ja gut, auch Anregungen zu geben und da kann man sich raussuchen, was passt und testen und ausprobieren und.
Genau. Wenn man sich für das interessiert, was du so machst, wo findet man dich am besten oder wo spricht man dich am besten an?
Also am besten wirklich über meine Website. Das ist einfach www.anne-katrin.de, Katrin mit TH geschrieben. Da gibt es auch haufenweise Ressourcen, natürlich Beziehungen, Kommunikation, Emotionen. Über einen Inspirationsblog, den kann man auch sich abonnieren. Das ist so die Hauptquelle. Und ansonsten bin ich natürlich auch zu finden, auch bei Facebook, und auch bei, seit neuestem, bei Instagram. Da bin ich noch am mich orientieren, aber da bin ich auch noch zu finden. Aber Website und Newsletter ist eigentlich mit das Beste. Ja.
Sehr schön. Also dann nochmal vielen Dank und dann schicke ich in eure Richtung schmerzliche Grüße.
Schmerzliche Grüße auch.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.